Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserer öffentlichen Anhörung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte die heutige 91. Sitzung des Ausschusses für Inneres und Heimat eröffnen und möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Gülistan Yüksel und ich vertrete heute den amtierenden Vorsitzenden des Ausschusses für Inneres und Heimat, Herrn Lars Castellucci, und werde heute die Sitzung leiten. Ich danke Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren der Sachverständigen, dass Sie unserer Einladung nachgekommen sind und uns mit Ihrer Expertise heute zur Verfügung stehen und den Abgeordneten auch Ihre Fragen beantworten werden. Ich möchte gerne Sie daher zunächst von den Fraktionen benannten Sachverständigen in alphabetischer Reihenfolge herzlich begrüßen. Das ist zum einen der Herr Hauke Dirks, Frau Silvia Haufe, Herr Professor Dr. Nikolaus Klein, Herr Professor Dr. Olaf Reit, Herr Dr. Robert Segmüller und Herr Dr. Marc Sekola. Ganz herzlich willkommen. Und für die Bundesregierung möchte ich ganz herzlich unseren Herrn Ministerialdirigenten Dr. Andreas Momm, der hier zu meiner Linken sitzt, aus dem Bundesinnenministerium des Inneren und Heimat ganz herzlich begrüßen. Die Sitzung, meine Damen und Herren, wird live auf der Homepage des Deutschen Bundestages übertragen und ab morgen kann das über Mediathek für die Öffentlichkeit dann auch zu Abruf bereitgestellt werden. Wir hatten im Vorfeld Sie, meine Damen und Herren, um schriftliche Stellungnahmen erbeten. Und für die eingegangenen Stellungnahmen möchte ich mich auch im Namen des Ausschusses, auch im Namen der Mitglieder ganz herzlich bedanken. Diese Stellungnahmen sind den Ausschussmitgliedern verteilt worden und die wird auch dem Protokoll im Nachhinein beigefügt. Und ich gehe davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, dass eben von dieser Anhörung auch die Aufnahme und die Stellungnahmen als Gesamtdrucksache im Protokoll auch erscheinen. Ich sehe ein Kopfnicken. Vielen Dank. Von der heutigen Anhörung wird auch ein Wortprotokoll erstellt und Ihnen allen zur Korrektur übersandt. Im Anschreiben werden einige Details stehen, was Sie dann machen dürfen oder was Sie nicht machen dürfen. Sie haben die Möglichkeit, natürlich zu Ihren Wortbeiträgen noch mal drüber zu schauen und Veränderungen oder Korrektur vorzunehmen. Die Gesamtdrucksache bestehend aus dem Protokoll und den schriftlichen Stellungnahmen werden dann im Anschluss ins Internet reingestellt, sodass eben die Zuschauerinnen und Zuschauer auch die Möglichkeit haben, das noch mal nachzulesen. Und für die heutige Anhörung haben wir ein Zeitfenster von 14 bis 16 Uhr vorgesehen. Jetzt möchte ich gerne am Anfang unseren Sachverständigen die Gelegenheit geben, in einer kurzen Eingangsstatement, so von 3 Minuten, wo ich Sie bitten würde, das nicht zu überschreiten, zum Beratungsgegenstand Stellung zu beziehen. Und Sie haben ja im Vorfeld alle Stellungnahmen uns zur Verfügung gestellt. Die Kolleginnen und Kollegen haben sich das ja dann durchgeguckt und werden nachher im Anschluss sicher die eine oder andere Frage an Sie stellen. Und nach Ihren Eingangsstatements werden wir orientiert an den Fraktionsrunden mit der Befragung der Sachverständigen beginnen. Und ich bitte die fragenstellenden Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie Ihre Frage stellen, den Namen des Sachverständigen im Vorfeld zu benennen, damit die sich auch darauf einstellen können. Zu den Frageregeln gilt, das kennen Sie vielleicht auch schon aus anderen Anhörungen, dass jede Fragestellerin, jeder Fragesteller entweder 2 Fragen an einen Sachverständigen stellt, beziehungsweise einen Sachverständigen oder je eine Frage an 2 Sachverständige. Das können die Abgeordneten selbst entscheiden. Und für diese Fragerunde gilt eine Zeit von 2 Minuten. Auch da bitte ich die Kolleginnen und Kollegen, sich daran zu halten. Ich möchte nicht so dazwischen gehen und Ihnen das Wort abschneiden. Und danach, nach dieser Fragerunde, machen wir das so, dass nach jeder Fragerunde dann die Sachverständigen, die angesprochen wurden, auch dann auf die Frage ebenfalls in 2 Minuten antworten sollen. Ja, und dann, wenn die erste Fragerunde dann um ist, sehen wir dann, wie viel Zeit wir haben und dann entscheiden wir, wie es dann weitergeht mit der 2. Runde. Wenn Sie so damit einverstanden sind, ich sehe keinen Widerspruch, dann würde ich gerne entsprechend unserer Reihenfolge, alphabetischen Reihenfolge, mit Ihnen, sehr geehrter Herr Dirks, dann anfangen und Sie um Ihre Eingangsstatement bitten.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Vielen Dank für die Einladung. Das Ziel dieses Gesetzes dieser Gesetzesänderungen, nämlich den Pakt für Genehmigungs- und Planungsbeschleunigung umzusetzen, ist ein sehr wichtiges für die Wirtschaft. Wenn wir Unternehmen befragen zurzeit, was ihre wichtigsten Lösungen zur Bewältigung der Wirtschaftskrise sind, dann wird das als eines der zentralen Themen immer wieder genannt. Genehmigungsverfahren und Planverfahren dauern den Unternehmen zurzeit einfach viel zu lange. Und gerade unter dem großen Druck der Transformation gelingt es den Unternehmen nicht rechtzeitig, ihre Investitionsvorhaben umzusetzen. Leider ist es so, dass in diesem Gesetzesvorlage mit dem zur Änderung des Verwaltungsverfahrensgesetzes allein ein einzelner Punkt aus diesem Beschleunigungspakt, der über 150 Maßnahmen beinhaltet, umsetzt. Im Verwaltungsverfahrensgesetz wird zum Beispiel das Planfeststellungsverfahren geregelt, das für viele große Investitionsvorhaben besonders relevant ist. Und wir hätten uns gewünscht, dass diese Vorschläge, die der Pakt macht, oder nicht Vorschläge, sondern wesentliche Beschlüsse hier auch umgesetzt wird. Bei dem zentralen Regelungsinhalt, die Frage der, also die Stärkung der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung, sind viele Industrie- und Handelskammern vor allem, die auch an solchen Verfahren beteiligt sind, auch bei diesen Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren, voll auf der Seite des Gesetzgebers, dass das ein wichtiges Instrument ist, um Akzeptanz in der Bevölkerung zu schaffen und rechtzeitig zu informieren, um spätere Klagen oder Verzögerungen im Verfahren zu vermeiden. Leider ist es aber so, dass den Unternehmen dabei ganz wichtig ist, dass das ein flexibles Instrument bleibt. Sie müssen unterscheiden zwischen einer informellen Beteiligung, die eben diese frühe Öffentlichkeitsbeteiligung ist. Da fahren beispielsweise Infobusse durch die Gegend. Sie sehen Aussichtstürme, auf die Bürger gehen können, oder haben Bürgerdialoge online oder präsent. Und auch der Zeitpunkt, wann das stattfindet, versuchen die Antragsteller, das natürlich so früh wie möglich durchzuführen. Aber manchmal ist es auch einfach schon nach Antragstellung, wird dieses Mittel gewählt, um mehr Akzeptanz in der Bevölkerung zu schaffen oder die rechtzeitig zu informieren. Und dieses Hinwirken der Behörde auf diese informelle Öffentlichkeitsbeteiligung soll jetzt stärker formalisiert werden im Gesetzesentwurf. Und das sehen viele Unternehmen eher als Hindernis. Wir schlagen deshalb vor, dass diese Flexibilisierung beibehalten wird, wie sie derzeit ist, und dass den Antragstellenden stattdessen Anreiz gesetzt wird, diese Öffentlichkeitsbeteiligung zu wählen, wenn sie im späteren Verfahren beispielsweise auch Erleichterungen nutzen können. Gerade im Verwaltungsverfahrensgesetz, aber auch in anderen vielen Fachgesetzen könnte gerade beim Erörterungstermin, Anhörungstermin sehr viel mehr Flexibilität und Erleichterung geschaffen werden. Das wäre zum Beispiel möglich, wenn die Behörden dabei im Abwägen die Maßnahmen abwägen könnten, dass vorher eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung stattgefunden hatte. Vielen Dank.
Herzlichen Dank für die Punktlandung. Liebe Frau Silvia Haufe, Sie sind die Nächste. Bitte schön.
Ja, vielen Dank, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. 50 Hertz betreibt seit mehr als 12 Jahren frühe Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen des Netzausbaus. Und ich möchte in meinen Ausführungen stärker auf die praktische Durchführung eingehen. Das Gesetz ist darauf ausgelegt, die Praxis der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung zu stärken. Daher beleuchte ich neben dem Binnenverhältnis zwischen Vorhabenträger und Genehmigungsbehörde unser Verhältnis zu denjenigen, auf die sich die Maßnahmen beziehen, nämlich die Bürger und Bürgerinnen, die Städte und Gemeinden, die regionalen Unternehmen und die Institutionen. Für die rechtlichen Erwägungen verweise ich auf die Stellungnahme des BDEW, an der unser Haus mitgewirkt hat. Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung fungiert heute mehr denn je als Lotse für alle Menschen und Institutionen, die von Vorhaben berührt werden. Dies geschieht aus der Erfahrung heraus, dass der Komplexität der Vorhaben und Genehmigungsverfahren anfänglich kritisch begegnet wird, aus Unkenntnis und aus dem Gefühl der Überforderung heraus, aus dem Reflex heraus, sich wehren zu müssen und auch ein Stück weit ausgeliefert zu sein. 50 Hertz begrüßt darum grundsätzlich die mit der Einführung des Paragraph 25a in das Verwaltungsverfahrensgesetz verbundene Stärkung der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung. Dies führt zur Entlastung des formalen Verfahrens, weil viele Beteiligte im Vorfeld vertreten, also abgeholt werden und informiert werden zu den Verfahren, Stakeholder auch auf den Folgeprozess aufmerksam gemacht werden, nämlich das eigentliche formale Verfahren, und schon frühzeitig die Möglichkeit haben, sich selbst ins Verfahren einzubringen. Sie trägt auch dazu bei, aufwendige Umarbeitungen und Aufbereitungen in den Planungsunterlagen zu vermeiden. Und sie leistet einen wichtigen Beitrag für die Genehmigungsbehörde, früh über besondere Aspekte des Verfahrens zu unterrichten und in die Abwägung einzubeziehen zu können. Sie unternimmt zum richtigen Zeitpunkt, nämlich früh, und dann auch kontinuierlich Aufbau, Pflege und einen guten, respektvollen und vertrauensvollen Austausch mit den beteiligten Stakeholdern. Damit trägt die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung zur Vertrauensbildung in den Planungsverfahren bei. Eine Formalisierung des Ablaufs und der Dokumentation gegenüber der Genehmigungsbehörde ist dabei nicht notwendig. Um die Vertrauenswürdigkeit gut leisten zu können, braucht es Flexibilität. Sie muss in der Lage sein, auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Stakeholder adäquat eingehen zu können. Dazu braucht es auch ein Vertrauensverhältnis. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank. Als nächstes bitte ich Herrn Professor Dr. Nikolaus Klein um sein Eingangsstatement.
Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, ich danke ganz herzlich für die Gelegenheit, heute hier sprechen zu dürfen. Ich freue mich besonders, weil mir die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung am Herzen liegt und ich ganz fest von den Vorteilen der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung überzeugt bin. Eine frühzeitig und fachgerecht durchgeführte informelle Öffentlichkeitsbeteiligung kann Genehmigungsprozesse in vielen Fällen beschleunigen und die erfolgreiche Umsetzung von Projekten fördern. Ich begrüße daher grundsätzlich den Gesetzesentwurf der Bundesregierung, der diese Ziele ebenfalls verfolgt. Es gibt jedoch Aspekte, die aus meiner Sicht überdenkenswert sind. Sehen Sie es mir also nach, dass ich in der knappen Zeit nicht weiter auf die positiven Aspekte eingehen möchte. Diesbezüglich verweise ich auf die schriftliche Stellungnahme, sondern mich auf drei Kritikpunkte beschränken möchte. Erstens das Entfallen des Wortes möglichst im neuen Paragraphen 25a Absatz 1. Das Entfernen des Wortes möglichst könnte zu Missverständnissen führen, da es suggeriert, dass es eine Pflicht zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung vor Stellung des Genehmigungsantrags gebe. Dies ist ausweislich der Entwurfsbegründung aber gerade nicht der Fall. Die aktuelle Formulierung, möglichst noch vor Antragstellung stattfinden solle, entspricht besser auch der Intention der Entwurfsbegründung und sollte damit nach meiner Einschätzung möglichst beibehalten werden. Zweitens. Die Berichtspflicht auch für Inhalte, nicht nur für Ergebnisse der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung. Ich sehe hier die Gefahr, dass die Durchführung der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung weitergehend formalisiert werden könnte, was den eigentlichen Vorteilen der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung, nämlich deren Flexibilität und auch in gewisser Weise der Informalität abträglich sein könnte. Zudem sehe ich die Gefahr, dass Vorhabenträger möglicherweise auch von der Durchführung einzelner Beteiligungsformate absehen könnten, wenn eine Dokumentation auch von Inhalten zu aufwendig erscheint. Drittens, die Anforderung der unverzüglichen Übermittlung von Inhalten und Ergebnissen. Diese widerspricht der wichtigen Schlussfolgerung, dass es die Aufgabe der Vorhabenträger ist, in eigener Verantwortung frei die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung zu gestalten. Zwar ist es richtig, dass die Übermittlung regelmäßig vor Antragstellung erfolgen sollte. Dies drückt der Wortlaut nunmehr mit dem Wort unverzüglich aber gerade nicht mehr aus. Durch eine unverzügliche Übermittlungspflicht entsteht Rechtsunklarheit, die wenig förderlich ist und ebenfalls leicht verhindert werden könnte, wenn auch in dieser Hinsicht der aktuelle Wortlaut des Paragraphen 25 Absatz 3 Satz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz beibehalten würde. Ganz herzlichen Dank.
Herzlichen Dank. Und als nächstes freuen wir uns über das Eingangsstatement von Professor Dr. Olaf Reit. Bitte schön.
Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, vielen Dank. Ich spreche von Ihnen vor dem Hintergrund der praktischen Erfahrung in der Begleitung von großen Vorhaben aus dem Stromnetzausbau oder auch Formen wie LNG-Terminals oder Ähnlichem und habe deswegen mehr oder weniger tagtäglich auch mit der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung zu tun. Das vielleicht einfach zum Hintergrund, um die Ausführungen auch entsprechend einordnen zu können. Der 25 Absatz 3 in der vorliegenden Fassung hat sich aus meiner Sicht bewährt, insbesondere aufgrund seiner Informalität und aufgrund seiner Flexibilität. Und ich würde dringend dafür plädieren, das beizubehalten. Aus meiner Sicht ist das allerdings mit der Neuregelung durchaus auch der Fall. Wir müssen sehen, wir sind in einem, bei der frühen Beteiligung nicht im Genehmigungsverfahren, wir sind in der Phase davor. Die Beteiligung, die eigentliche Beteiligung findet durch die Genehmigungsbehörde statt, nachdem ein Antrag gestellt ist zu einem ausgeplanten Vorhaben. Da sind wir bei der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung noch lange nicht. Da geht es um Informationen über allgemeine Zwecke der Planung, unterschiedliche Möglichkeiten, technische Ausführungen und Ähnliches. Und dem muss man Rechnung tragen. Das ist bei verschiedenen Vorhaben sehr, sehr unterschiedlich. Und deswegen muss diese Flexibilität aus meiner Sicht auch beibehalten werden, um damit dann sachgerecht umgehen zu können. Ein linienförmiges Vorhaben von vielen hundert Kilometern ist etwas völlig anderes als ein Vorhaben, das an einem Standort genehmigt wird, ob es in einem emissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren betreut wird, das keine Alternativenprüfung oder Ähnliches beinhaltet oder ob es eine Planfeststellung ist. Also es gibt ganz viele Unterschiede, die man da auch entsprechend mit berücksichtigen muss. Und das findet in der Praxis auch so statt. Vorhin kam schon das Stichwort von Infobussen oder Ähnlichem. Das ist auch das, was tatsächlich so stattfindet. Ich bin auf dem Weg jetzt gerade morgen zu einem Erörterungstermin. Da gab es eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung auf einem 66 Kilometer langen Abschnitt eines Stromnetzvorhabens, also von Südlink. Dort fanden 34 Infomärkte statt. Infomärkte muss man sich so vorstellen, dass das eine Veranstaltung ist für die Öffentlichkeit, bei der verschiedene einzelne Stände sind, in der sich die Öffentlichkeit informieren kann. Über die Auswirkungen auf Gesundheit aufgrund von elektromagnetischen Feldern, aufgrund Inanspruchnahme von Landwirtschaft, Trassenführung und, und. Das sind alles Einzelgespräche mit Fachleuten in einer Vielzahl von Veranstaltungen. Das hat sich sehr bewährt. Es gibt andere Vorhaben, da sind andere Formate entsprechend besser geeignet. Aber das muss in dieser Form auch möglich bleiben. Und das bringt mich zu dem zweiten Punkt. Wie geht man mit diesen Ergebnissen um? Mitteilungspflichten oder Ähnliches kann man regeln. Aber man muss sich immer vor Augen halten, dass das Ganze am Ende in einen dann formalisierten Antrag einmündet. Und zu diesem Antrag findet dann die eigentliche Beteiligung der Öffentlichkeit statt und nicht vorher. Irgendwelche Informationen, die vorgegeben werden oder Ähnliches, bringen da herzlich wenig. Was sich empfiehlt, und das wird in der Praxis meistens auch so gemacht, dass die Erkenntnisse in dem eigentlichen Antrag, im gesonderten Kapitel dargestellt werden, den bekommt die Genehmigungsbehörde. Und bei dem ist es gleichzeitig auch so, dass er öffentlich ausgelegt wird und jeder kann das, was dabei rausgekommen ist, mit dem, was im endgültigen Antrag steht, abgleichen und sich damit ein Bild machen. Das ist effizient. Alles andere ist ein zusätzlicher Aufwand, von dem keiner was hat. Vielen Dank. Ich habe etwas überzogen. Ich bitte, mir das nachzusehen.
Das ziehen wir Ihnen nachher ab bei der Antwortrunde. Spaß beiseite. Jetzt freuen wir uns auf das Eingangsstatement von Dr. Robert Segmüller. Bitte schön.
Danke. Ziel des Gesetzentwurfs ist es, eine digitale Weiterverwendung der Ergebnisse aus der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung im anschließenden Verwaltungsverfahren zu erleichtern, so formuliert der Gesetzentwurf. Dazu soll der Vorhabenträger die Ergebnisse der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung in einem verkehrsüblichen elektronischen Format an die Genehmigungsbehörde übersenden. Aus meiner Sicht, wenn man dieses Beschleunigungsziel mal vor die Klammer zieht, der Gesetzentwurf ist nur eingeschränkt geeignet, dieses zu erreichen. Dazu fünf Punkte. Eine am Ziel der Beschleunigung von Verwaltungsverfahren orientierte Gesetzgebung muss aus meiner Sicht zunächst einmal die Frage aufwerfen, ob der mit der frühen Bürgerbeteiligung verfolgte Zweck, der Aufwand, die dadurch ausgelöste zusätzliche Verfahrensdauer überhaupt noch rechtfertigen kann. Das fehlt aus meiner Sicht. Wenn man unter dem Oberthema Beschleunigung ein Gesetz macht, muss man sich ja erstmal die Frage stellen, brauche ich die Institution, die da jetzt umgestaltet werden soll, eigentlich überhaupt noch? Denn, um es mal sozusagen plastisch zu machen, den Infobus kann ich auch fahren lassen ohne ein Gesetz. Zweiter Punkt. Bejaht man dies, muss natürlich dann die weitere Frage beantwortet werden, ob der Schwerpunkt der Regelung über eine frühe Bürgerbeteiligung im Bereich eigentlich der behördlichen Verfahrenspflichten liegen soll oder dann empfiehlt sich die Beibehaltung des bisherigen Standorts der Vorschrift oder ob die frühe Bürgerbeteiligung als eigener Verfahrensschritt in das Verwaltungsverfahrensgesetz aufgenommen werden soll. Dann wäre wohl 25a VBVFG der richtige Standort. Im letztgenannten Fall wäre es aber konsequent die behördliche Hinwirkungspflicht auf die Durchführung einer frühen Bürgerbeteiligung entfallen zu lassen. In jedem Fall sollte aus meiner Sicht erwogen werden, dass in der Vorschrift verwendete soll durch ein kann zu ersetzen. Ein auf den schnellen Erfolg seines Genehmigungsverfahrens bedachter Vorhabenträger ist dann unbelastet von dem Risiko eines andernfalls möglicherweise drohenden Verfahrensfehlers, frei von der Möglichkeit der Bürgerbeteiligung Gebrauch zu machen, wenn er das für sinnvoll hält, um die Qualität seines Genehmigungsantrags zu optimieren und darüber hinaus genauso frei, im Übrigen darauf zu verzichten. Hinterfragt werden sollte schließlich auch die Vorgaben für die Ausgestaltung der frühen Bürgerbeteiligung. Der Vorhabenträger kann zu Beginn seiner Planung die für die Realisierung seines Vorhabens erforderlichen Mittel oft noch nicht sicher abschätzen. Gleiches gilt für die voraussichtlichen Auswirkungen seines Vorhabens. Ihm soll daher insoweit keine konkreten Vorgaben gemacht werden, wenn er das Gefühl hat, er möchte mehr mitteilen, mehr Überlegungen an die Bürgerinnen und Bürger herantragen, dann kann er das natürlich immer tun, aber warum ihn dazu verpflichten, da kann ich keinen Sinn erkennen darin. Zusätzliche Vorgaben sollte es aus meiner Sicht dagegen für die Art und Weise der Stellungnahme in dieser frühen Bürgerbeteiligung geben. Insoweit könnte geregelt werden, dass diese ausschließlich über ein zu diesem Zweck eingerichtetes Internetportal in dem dort vorgegebenen Rahmen erfolgen können. Weiterhin könnte vorgesehen werden, dass jede Stellungnahme mit einem konkret zu formulierenden Einwand und einer darauf bezogenen Begründung zu erfolgen hat. Für beides könnten zudem Höchsttextmengen vorgesehen werden. Das würde schlicht und einfach die Strukturierung von Einwendungen auf die Einwender verlagern und den Vorhabenträger von dem Nachträger Strukturieren von Einwendungen, das ja immer so ein bisschen fehlerhaft behaftet ist, entlasten. Vielen Dank.
Auch Ihnen herzlichen Dank. Wenn es jetzt im Plenum wäre, hätten Sie schon von dem Präsidenten mehrmals eine Warnung bekommen. Aber wir sind heute ein bisschen lockerer. Jetzt freuen wir uns auf das Eingangsstatement von Ihnen, lieber Herr Dr. Marc Sekola. Bitte schön.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, auch von meiner Seite vielen Dank für die Einleitung und die Einladung, Stellung zu beziehen zur frühen Öffentlichkeitsbeteiligung. Die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung ist von Anfang an stark kritisiert worden in der Verwaltungsrechtswissenschaft. Die stand sich auch sehr stark gegenüber, diese Kritik. Die einen fanden sie viel zu weit, die anderen viel zu lasch quasi. Also denen ging es nicht weit genug. Und damit hat sie auch heute noch zu kämpfen, wie wir auch gerade heute schon so ein bisschen oder wie es jetzt hier auch anklingt. Im Kern muss man sich noch mal die Grundkonstitution und Institution Intention auch noch mal klar machen. Es geht darum, tatsächlich die Akzeptanz zu fördern bei Verfahren, wo man eben tatsächlich gemerkt hat, das dauert zu lang, die Widerstände sind zu groß und dadurch will man eine Beschleunigung gewährleisten. Das heißt, dieses Beteiligungsparadoxon ein bisschen außer Kraft setzen oder abfedern, um einen Kommunikationskanal eben auch zu schaffen, der in den formellen Verfahrensschritten eben gar nicht vorgesehen ist. Also Erörterungstermine oder irgend sowas sind nicht auf diese Art und dieses neue Verständnis von Öffentlichkeitsbeteiligung ausgerichtet, wie sie eben die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung aufgreift, indem sie eben dieses Informelle noch mal sehr stark betont, das wir auch gerade schon gehört haben. Die ermöglicht dadurch natürlich diese passgenauen Formate und das soll sie auch. Dazu ist sie wichtig. Partizipation, Beteiligung, vor allen Dingen gut gemachte, muss individuell auf das jeweilige Projekt bezogen durchgeführt werden und bringt dann eben dann auch die erhofften Effekte. Zu den Effekten kann man in die Bundesländer schauen. Wir haben beispielsweise in Baden-Württemberg eine Verwaltungsvorschrift dazu, gibt es aber auch in anderen Bundesländern ähnliche Entwicklungen. Die Effekte sind sichtbar und zwar im Sinne der Beschleunigung. Wenn man die etwas unbestimmten Rechtsbegriffe, die übrigens in dem Fall nicht ganz so relevant sind, das sagt auch die Kommentarliteratur, weil es hier nämlich kein Sanktionsregime gibt durch die Hinwirkungspflicht, kann man eben tatsächlich sehen, dass es Effekte hat, dass die Verfahren verkürzt werden. Vor allen Dingen Einwendungen und Widerstände sind deutlich geringer, als man das davor beobachtet hatte. Für mich sind also die Änderungen, die wir jetzt hier vorliegen haben, im Endeffekt Optimierungen und ich halte die auch für sinnvoll. Die Übermittlung von Inhalt und Ergebnissen ist wichtig. Bei den Inhalten, ich hatte es auch in der Stellungnahme bereits geschrieben, wäre zu überdenken, ob man es auf die wesentlichen Inhalte bezieht, weil es im Endeffekt so aussieht, dass man schnell durch eine überfrachtet wird auch, also gerade die Öffentlichkeit, wenn es zu viel wird. Aber es hat noch einen zweiten Effekt, nämlich dass der Amtsermittlungsgrundsatz auch optimiert wird für das spätere Verfahren, indem ich nämlich schon die ganzen Belange in dem Moment für meine Abwägung auch schon kenne, das heißt auch konfliktbeladene Belange kenne und darauf reagieren kann, eben auch frühzeitig. Die Streichung des Wortes möglichst halte ich für weniger relevant, weil im Endeffekt weiterhin klar ist, dass es vor der Antragstellung geschehen muss. Das ist auch sinnvoll. Die Intention, ich habe es gerade ausgeführt, würde sonst hohl laufen. Und die Digitalisierung ist letztlich konsequente Weiterführung und sinnvoll. Denn keine Öffentlichkeit hat Lust, sich durch zig von Leitsordnern zu wühlen, sondern bedient sich heute des Internets. Vielen Dank.
Ja, ganz herzlichen Dank, meine Damen und Herren, für Ihre Eingangsstatements. Jetzt kommen wir in die Fragerunde und da bitte ich noch mal darauf hinzugucken, dass wir zwei Fragen an eine Sachverständige oder an eine Sachverständige stellen oder eine Frage an zwei Sachverständige. Aber das kennen Sie ja von anderen aus öffentlichen Anhörungen und Sie haben für jede Frage 2 Minuten Zeit. Und ich möchte dann mit der SPD-Fraktion beginnen, Frau Dunja Kreiser, bitte.
Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren SachverständigerInnen. Im Namen meiner Fraktion möchte ich mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken für Ihren wichtigen Stellungnahmen und die Beiträge, die für dieses wichtige Gesetz eben besonders wertvoll ist. Meine Frage richtet sich in diesem Fall an Professor Dr. Reit. Und ich werde beide Fragen an ihn stellen. In Anbetracht Ihrer Expertise im Bauch-, Fachplanungs- und sowie auch im Umweltrecht möchte ich folgende Fragen an Sie richten, Herr Professor Dr. Reit. Inwiefern erwarten Sie, dass die Übermittlung sowohl des Inhalts auch des Ergebnisses für Öffentlichkeitsbeteiligung, also frühere, im verkehrsüblichen elektronischen Format zu einer Verbesserung der Effizienz im Planungs- und Genehmigungsverfahren führen wird? Können Sie konkret erläutern, wie dies den Informationsfluss zwischen Vorhabenträger und Behörden optimieren und somit das Verfahren beschleunigen könnte? Meine zweite Frage wäre die Möglichkeit, Erkenntnisse aus der früheren Öffentlichkeitsbeteiligung in maschinenlesbaren Format zu übermitteln, wird als technischer Beschleunigungsfaktor im Entwurf hervorgehoben. Halten Sie diese Vorgaben von dem Hintergrund der technischen Ausstattung von Behörden und Vorhabensträger für realistisch umsetzbar? Und welche zusätzlichen Effizienzgewinne erwarten Sie in der Praxis? Vielleicht auch noch mal auf die Effizienz der Flexibilität, hatten Sie ja schon mal gerade eben in Ihrem Kurzwort berichtet, und die informelle Beteiligung und ob diese Vorgaben zur Form dazu beitragen, dass die Erkenntnisse auch tatsächliche Berücksichtigung in den späteren Genehmigungsverfahren finden.
Vielen Dank, Frau Kaiser. Herr Professor Dr. Reit, Sie haben jetzt 4 Minuten Zeit zu antworten, weil Sie 2 Fragen bekommen haben. Bitte schön.
Vielen Dank. Ich versuche das mal insofern zusammen zu fassen. Also was die Effizienz angeht, man muss sich auch dabei einfach vor Augen halten. Insofern ist das Instrument ja dem Grunde nach nicht neu. Eine frühzeitige Beteiligung kennen wir aus der Bauleitplanung seit über 60 Jahren. Die frühe Beteiligung nach Absatz 1 ist im Prinzip nichts anderes. Die Regelung ist dem ja auch inhaltlich nachgebildet. Sie lebt, wie schon gesagt, und das ist ja, glaube ich, auch Konsens, von der Informalität und eben aber auch davon, dass das Vorhaben noch nicht abschließend durchgeplant ist. Es geht eben darum, dann auch noch die Öffentlichkeit einzubinden, um verschiedene Varianten eines Vorhabens, ich nehme mal als plastisches Beispiel Trassenführung, vorzustellen, mögliche alternative Trassenführung. Das geht ja später im Genehmigungsantrag nicht mehr. Da muss ich mich auf eines festlegen. Das vorher mit der Öffentlichkeit zu diskutieren oder vorzustellen, ist etwas, was der Öffentlichkeit erstmal ein Gespür dafür gibt, wo eigentlich die Probleme liegen. Das gibt dem Vorhabenträger aber auch ein Gefühl dafür, wie er mit der Trassenführung umgehen kann, um spätere Umplanung mit erneuten Öffentlichkeitsbeteiligung und so weiter zu vermeiden. Also von daher hat das durchaus, dieser Erkenntnisgewinn, einen erheblichen Beschleunigungseffekt, den man auch nutzen kann. Das hat sich insofern bewährt. Das zeigt aber auf der anderen Seite auch wiederum, dass der Umgang mit diesen Erkenntnissen, und ich habe das Beispiel mit diesen Infomärkten hier angesprochen, relativ schwierig ist. Das, was wir an typischerweise im Genehmigungsverfahren haben, Auslegung von Antragsunterlagen, es nimmt jemand Stellung, die werden verarbeitet, haben wir in dieser Phase eigentlich in dieser Form nicht. Das ist nicht quasi der Frontalunterricht, die Unterlagen werden ausgelegt, jemand kann sich dazu äußern, wird das verarbeitet, sondern es ist eher ein Diskussionsprozess. Und das zeigt eben, dass die Ergebnisdarstellung deutlich schwieriger ist, als das bei Einwendungen zu einem ganz konkreten Vorhaben der Fall ist. Und wenn man jetzt daraus dann noch die Ergebnisse zusammenfassen muss, der Öffentlichkeit oder der Behörde zur Verfügung stellen muss, macht das einen zusätzlichen Aufwand, bei dem fraglich ist, ob er wirklich etwas bringt. Denn diese Erkenntnisse münden ja in den zu stellenden Antrag am Ende auch ein. Daraus ergibt sich das. Und egal, welches Format man wählt, das zusätzlich noch aufzubereiten und der Öffentlichkeit oder Behörden zur Verfügung zu stellen, ist ein zusätzlicher Aufwand, dem aus meiner Sicht allenfalls ein sehr, sehr begrenzter Mehrwert zur Verfügung steht. Wichtig, und das habe ich vorhin versucht, auch in meinem Eingangsstatement anzudeuten, wäre aus meiner Sicht, dass das verarbeitet wird und in dem Genehmigungsantrag, der ja eben dann an die Behörde geht und auch öffentlich ausgelegt wird, in einem Kapitel darzulegen, wie man mit den Erkenntnissen aus der frühzeitigen Beteiligung umgegangen ist, was dabei an Informationen kam und welche Schlussfolgerungen man daraus gezogen hat. Das ist eine Unterlage, die bekommt jeder, und es spart einen zusätzlichen Schritt, wen auch immer in welcher Form zu informieren. Das mag Fälle geben, wo das sinnvoll ist, aber es zeigt sich gleichzeitig auch, dass die alte, aber auch die Neuregelung ist im Grunde nach für beide Wege offen. Und das ist für mich nach wie vor der Charme dieser Regelung, dass man beides machen kann, je nachdem, was sich im konkreten Fall anbietet. Das gilt insbesondere für die Information der Behörden. Und zwar deshalb, weil sich an die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung üblicherweise auch noch das Scoping, also die Festlegung und Untersuchungsrahmen für den Antrag, anschließt. Da kann man das verwenden. Deswegen ist eigentlich die Information der Behörde, die das weitere Verfahren steuert, wichtig. Bei der Öffentlichkeit über den reinen Diskussionsprozess hinaus halte ich das für eher zweifelhaft. Denn wenn jemand sich dann eine Stellungnahme anschaut, dann hilft ihm das relativ wenig, wenn er den eigentlichen Antrag danach nicht kennt. Also etwas zu lesen für Alternativen, die es gar nicht mehr gibt, weil sie mittlerweile abgeschichtet worden sind, ja, davon hat niemand was. Deswegen mein Appell und für mich der praxisgerechteste Umgang damit, das im Antrag darzustellen. Dann kann man das, was beantragt ist und das, was vorher diskutiert wurde, am besten miteinander abgleichen. Das ist ein Weg, der dann gut funktioniert, und das unabhängig von der Art der Formate. Da würde ich mich an diesen eher kleinteiligen Themen nicht abarbeiten wollen. Für mich ist der 25a eigentlich eher etwas, was Leitplanken gibt. Aber jetzt kein, und deswegen muss man, glaube ich, auch weniger über einzelne exakte Formulierungen nachdenken, denn die Regelung führt ja nicht dazu, dass am Ende die Genehmigung notleidend wird. Das Ganze spielt sich vor Antragstellung ab. Von daher weniger Details, sondern mehr Leitplanken und damit vernünftig umgehen. Das lässt die Regelung zu, und das würde ich auch weiterhin so begrüßen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ich würde Sie bitten, einfach so ein bisschen auf die Uhr zu gucken. Die ist ja oben auf. Man sieht sie ja. Aber ich bin heute mal ein kleines bisschen großzügig, dass ich dann auch noch mal wiederkommen kann. Gut, als nächstes bitte ich den Kollegen Philipp Amthor um seine Fragen. Bitte.
Ja, vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch an die Damen und Herren Sachverständigen. Vielen Dank für die Stellungnahme. Ich würde in Runde 1 mit den rechtlichen Fragen mal beginnen. Deswegen zwei Fragen an Herrn Dr. Segmüller. Verbinde das aber mit einer kleinen politischen Vorbemerkung. Ich glaube, in der Zielrichtung ist das ein sinnvolles Gesetz. Auch die Ministerpräsidenten der Union haben das ja mit unterstützt beim Pakt für Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung. Ich führe deswegen nur aus, weil wir das damals in dem Verständnis gemacht haben, in der Verabredung im Pakt, dass man in dem 25 Absatz 3 einfach die elektronische Form anfügt. Das wäre ja die einfache, sinnvolle Regelung gewesen. Jetzt wird stattdessen aus dem 25 Absatz 3 VWVFG der 25a sozusagen ausgekoppelt. Und da ist ja wirklich die berechtigte Frage, bringt das jetzt eine Beschleunigung im Vergleich zu der Variante, die ursprünglich im Pakt vereinbart wurde, einfach bestehende Regelung beibehalten und elektronische Form ergänzen? Also das wäre sozusagen Frage Nummer 1 an Herrn Segmüller, auch auf dem Hintergrund der alten Lehre. Paul Kirchhoff hat das ja immer so schön geprägt, wer Recht seht, wird Rechtsprechung ernten. Hier ist das natürlich dann ähnlich. Man schafft neue, unbestimmte Rechtsbegriffe, auslegungsfähige Rechtsbegriffe. Wäre es da nicht die eigentlich bessere und beschleunigendere Wirkung, wenn wir sagen, anstatt jetzt diesen neuen 25a zu haben, behalten wir den alten 25 Absatz 3 und schieben da die elektronische Form nur ran, als sozusagen schmalere Lösung? Frage 1. Und Frage 2, wenn man dann sich dafür entscheidet, den 25a zu behalten, wie könnte man den denn noch retten? Da bin ich also dankbar, auch Herr Professor Klein hat ja zwei sinnvolle Punkte aufgeworfen, wo ich es begrüßen würde, wenn die Koalitionsfraktion darauf noch einging. Also die Frage, hat sozusagen durch das Streichen von möglichst, kommt es dadurch zu einem Verdichten zu müssen, und auch die Frage des Zeitpunktes, also auf beiden Ebenen, wenn Sie das kurz darstellen könnten. Wäre es also einerseits ein Gewinn, wenn man den alten 25.3 behielte, nur mit elektronischer Form im Vergleich zum jetzigen Regelungsvorschlag? Und Frage 2, wenn man aufbauen müsste auf dem jetzigen Regelungsvorschlag, was müsste man daran ändern, um ihn zu retten?
Vielen Dank. Herr Sachverständiger Segmüller, bitte.
Herzlichen Dank. Jetzt mit Mikrofon.
Und 4 Minuten haben Sie natürlich.
4 Minuten. Ich versuche, die Zeit im Auge zu behalten. Erste Frage was bringt sozusagen die zusätzliche Regelung der Regelungsänderung von 25.3 nach 25a an Beschleunigungsfortschritt über das bloße Anfügen einer Regelung über die Digitalisierung. Ich kann da momentan nicht viel Beschleunigungsfortschritt erkennen, ehrlich gesagt. Ich sehe eher, einfach weil eine neue Vorschrift geschaffen wird, müssen sich alle mit dem neuen Gesetzestext vertraut machen. Implementierungsaufwand würde ich das nennen, und das ist tendenziell immer erstmal verzögernd. Also erster Punkt, jede Gesetzesänderung macht Unruhe letztlich in die Community und schafft eigentlich eher das Gegenteil von dem, was man will mit der Beschleunigung. Zweiter Punkt ist, wir haben ja eine ganze Reihe von stärkerer Formalisierung des Verfahrens jetzt, also mehr Anforderungen. Es ist genannt worden, einzelne Worte fallen weg, das Möglichst fällt weg. Wir haben weiterhin ein Soll, dann schiebt sich möglicherweise der Zeitraum, wo diese frühe Bürgerbeteiligung durchgeführt werden soll, mehr nach vorne, also definitiv vor den Antrag. Also insgesamt haben wir mehr rechtliche Anforderungen an diese frühe Bürgerbeteiligung, wo ich mich frage, wo ist da der Beschleunigungseffekt? Ja, ich sehe ihn nicht. Man kann natürlich sagen, wir wollen eine bessere frühere Bürgerbeteiligung, im Sinne von, das Wort ist, glaube ich, hier schon mal gefallen, Stärkung der Bürgerbeteiligung. Dann kann man natürlich in der Tat sagen, ja, dann will ich das alles regeln. Aber wenn ich als Ziel zugrunde lege für die Bemessung des Ganzen Beschleunigung, sehe ich jetzt hier keinen Grund für weitere Formulierungsänderungen. Dritter Punkt. Stichwort allein die Ausführungen zur Digitalisierung als solche sind natürlich auch relativ kompliziert geraten. Und dann sind wir in dem weiten Feld der Digitalisierung überhaupt. Also allein der Umstand, dass wir anfangen, sagen wir mal, papierhafte Prozesse, die über 200 Jahre gewachsen sind, jetzt irgendwie digital abzubilden, macht die Dinge noch kein bisschen schneller. Das erlebe ich ja bei mir in der Gerichtsverwaltung auch die ganze Zeit letztlich. Meine Geschäftsstellenbeamtinnen und Beamten machen letztlich genau dasselbe, was sie bisher auch gemacht haben, halt nur am Computer. Da wird dann halt am Computer irgendwas abgezeichnet und nicht mehr in Papier, aber das kostet dieselbe Zeit. Also deswegen ist allein Digitalisierung macht Dinge noch nicht schneller. Und wenn es dann noch so relativ kompliziert geregelt wird wie hier, dann wird es erst recht schwierig. Wir haben ja hier jetzt sozusagen relativ deutliche Anforderungen an die Art und Weise, wie diese Digitalisierung, also wie diese Übermittlung zu passieren hat, möglichst schnell. Und dann darüber hinaus wird auf dieses Maschinenlesbarkeitsformat abgestellt. Das soll aber wiederum dann nur gelten, wenn es letztlich bei der Behörde geht und wenn der Vorhabenträger das kann. Und dann brauche ich ja eine Menge Kommunikation zwischen Vorhabenträger einerseits und der Behörde andererseits, um herauszufinden, erstmal kann ich überhaupt maschinenlesbar kommunizieren. Und dann kann noch einer sagen, jetzt ist aber unzumutbar anstrengend für uns und dann geht es doch wieder nicht. Also am Ende die Frage stellt sich mir, wozu eigentlich? Ja? Wenn man sozusagen ohnehin in einem relativ unformalisierten, freien, sinnvollen Verfahren vor einem eigentlichen Genehmigungsverfahren ist, warum dann so viele rechtliche Vorgaben machen? Deswegen also aus meiner Sicht, das Verschieben des 25.3 in den 25a bringt jetzt nicht so allzu viel. Wie kann ich jetzt letztlich diese Vorschrift des 25a, wenn ich sie behalten will, retten? Mein Vorschlag, ich habe ja sozusagen einen kleinen Formulierungsvorschlag gemacht am Ende meiner Stellungnahme auch, wäre sozusagen erstmal die Frage zu stellen, warum brauche ich dieses Soll eigentlich? Reicht nicht ein Kann? Wenn diese frühe Bürgerbeteiligung, wie wir das hier heute gehört haben, so ein, sag ich mal, durchaus vorteilhaftes Etwas ist für ein Genehmigungsverfahren, dann wird jeder Vorhabenträger, der auf den Erfolg seines Vorhabens bedacht ist, natürlich die auch durchführen, überhaupt gar keine Frage. Ja? Also das heißt, man könnte allein ins Gesetz aufnehmen, eine frühe Bürgerbeteiligung kann durchgeführt werden und Punkt. Ja? Zweite Frage, wozu brauche ich eigentlich diese Hinwirkungspflicht? Kann ich auch nicht wirklich erkennen, sondern wenn wir sozusagen jetzt eine eigene Vorschrift schaffen, dann reicht ein Kann und fertig, ich habe die Zeit im Blick. Und letzter Punkt schließlich, Stichwort Digitalisierung. Wenn wir Digitalisierung machen, dann bitte so einfach wie möglich, so wenig wie möglich Vorgaben, deswegen diesen zweiten Satz zur Digitalisierung bitte nicht. Danke.
Herzlichen Dank. Als nächstes Lukas Benner für Bündnis 90 Die Grünen, bitte.
Ja, vielen Dank an Sie für Ihre Stellungnahmen und die bereits getätigten Antworten. Und ich finde ja, es ist durchaus schon jetzt eine spannende Diskussion, wo wir in der Frage, glaube ich, völlig einer Meinung sind, ist, dass es ein gutes Instrument ist, diese frühe Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen. Und mir ist noch mal daran gelegen, an dieser Stelle zu betonen, dass das, was wir hier machen, ja am Ende nur ein verfahrenslenkendes Gesetz ist, weil es eben nicht verpflichtend ist. Wir also jetzt auch lange diskutieren können, wie man das besser schreibt, aber es ist mir einfach noch mal wichtig zu betonen, dass wir eben gerade keine Verpflichtung haben, die Änderungen, die wir hier aber vornehmen wollen, natürlich auch ein paar Erfahrungen aus der Vergangenheit umsetzen sollen. Ich finde diese Frage des Inhalts gerade eine entscheidende, weil ich natürlich mir die Frage stellen kann, wenn jemand viel Zeit und Geld und Aufwand investiert, diese frühe Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen und am Ende aber der Behörde, ich übertreibe ein bisschen, nur den Satz übermittelt, es gibt keine Probleme, kann ich mit dem Ergebnis wenig anfangen, wenn ich gar nicht weiß, was hat er denn eigentlich gefragt? Was kam denn eigentlich für Einwirkungen? Deswegen an Sie, Herr Dr. Zikola, meine beiden Fragen. Die eine Frage wäre auch noch mal, wie ist Ihre Haltung zu der Frage der Neueinführung des Inhalts insbesondere? Ob da, wie wir schon mal auch ausgeführt von Professor Dr. Klein, sehen Sie da noch die Notwendigkeit, es einmal einzuschränken oder nicht? Und meine zweite Frage, Sie haben das in Ihrer Stellungnahme und im Eingangsstatement so einmal ganz kurz umrissen. Ich würde aber trotzdem Ihnen gerne noch mal die 2 Minuten geben. Es gibt ja eben die Debatte, soll das verpflichtend sein oder sollten wir es noch viel weiter abschwächen und eigentlich nur schreiben, man kann das machen und es nicht weiter regeln? Wir bewegen uns hier sehr in der Mitte. Könnten Sie dazu auch noch einmal ausführen, wie Sie das sehen?
Herzlichen Dank, Herr Dr. Zekula. Auch Sie haben 4 Minuten für die Beantwortung. Bitte.
Vielen Dank für die Fragen. Also zu dem Inhalt und den Ergebnissen. Ich glaube, man muss sich noch mal eins klar machen. Wir bewegen uns hier schon in einem relativ sensiblen Verhältnis zwischen der betroffenen Öffentlichkeitsbeteiligung und eben Vorhabenträger auf der einen Seite und Behörde. Die Öffentlichkeit nimmt nach allem, was wir wissen aus den sozialwissenschaftlichen Forschungen, immer wahr, dass wir quasi ein Gegenüber haben. Das heißt, die Behörde und Vorhabenträger sind häufig identisch in deren Vorstellung, sodass es umso wichtiger ist, wenn wir jetzt in dieses sensible Verhältnis eingreifen, dass man sich anschaut, was ist eigentlich wichtig. Und da kommt natürlich gerade der Transparenzfunktion und Informationsfunktion, beides verwaltungsrechtliche Funktionen eben des Verwaltungsverfahrens, kommt eine besondere Bedeutung zu. Ja, das heißt, ich muss also sehr sensibel vorgehen und schauen, okay, was gebe ich weiter? Und das ist natürlich der erste Gedanke, ich gebe alles weiter und mache es maximal transparent. Frau Mereit, im Kern würde ich ihm zustimmen. Ich habe nur ein Problem damit. Am Ende wird der Vorhabenträger derjenige sein, der filtert, was relevante Inhalte sind oder nicht. Ja? Und das halte ich eben für schwierig. Denn das muss ja am Ende die Behörde, muss der Behörde vorbehalten sein. Und das kann sie erst, wenn sie die Inhalte vor sich liegen hat. Man muss sich vielleicht ganz kurz eine Randbemerkung auch klar machen, dass beispielsweise in Baden-Württemberg ca. 80% der Vorhabenträger hier auch gleichzeitig öffentliche Träger sind, also öffentlich-rechtlich, ob das Kommunen sind oder wie auch immer, das vielleicht noch mal einschränkend und zur Einordnung. Das heißt, ich glaube, ich halte diesen Inhalt tatsächlich für sinnvoll, auch die Ergebnisse eben natürlich den Inhalt, wie gesagt, ich habe es vorhin in meinem Statement auch schon gesagt, etwas eingrenzen kann man das, indem man es beispielsweise auf die wesentlichen Inhalte dann beschränkt und dass die dann am Ende übermittelt werden. Man muss sich jetzt auch klar machen, dass eben tatsächlich die Ergebnisse ohnehin und die Inhalte ohnehin gesammelt werden. Das sind in der Regel Drittanbieter, die das machen, Beteiligungsunternehmen, die ohnehin eine Dokumentationspflicht haben. Ja? Das heißt also, diese Ergebnisse werden ohnehin digital gesammelt. Ich verstehe jetzt nicht, dass das jetzt auf einmal einen extra Aufwand erfordert. Das sehe ich in der Praxis nicht, sondern die gibt es, die liegen auf dem Tisch und die müssen jetzt übermittelt werden. Also keiner macht nur handschriftliche Notizen. Ja? Egal, welches Format ich habe, zu einer guten Dokumentation gehört es, dass ich das dann eben auch digital nachweise. Ihre zweite Frage kann und soll. Also im Endeffekt ist es so, dass man die, bin da ehrlich, gehöre natürlich zu der Fraktion, die sich mehr Öffentlichkeitsbeteiligung wünscht und auch eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung, weil sie sinnhaft ist, weil sie genau da anknüpft, was die Sozialwissenschaften eben wirklich viele Jahre eben bemängelt haben und was wir ja dann auch gesehen haben mit den Widerständen. Das heißt, ich bin jetzt auf keinen Fall dafür, das Ganze wieder zurückzudrehen. Diesen appellativen Charakter, den sie jetzt meines Erachtens in einer guten Form hat, ja, der bleibt beibehalten. Und der wird auch noch mal verstärkt durch die systematische Ausgrenzung in den eigenen Paragraphen. Wenn ich jetzt wieder zurückgehe und ein Kann mache, dann ist tatsächlich zu befürchten, dass viele, und es gibt immer noch genug der Vorhabenträger, sagen, ich mache das jetzt eben gerade nicht mehr. Oder ich mache nur eine vorgeschobene frühe Öffentlichkeitsbeteiligung, wo ich einmal ein Format mache, einen Klassiker, ich mache einen Erörterungstermin, der das im Leben nicht ermöglichen kann, was man eigentlich möchte, nämlich diese Kommunikation mit der Öffentlichkeit. Ich halte das deshalb für schwierig. Wie gesagt, Öffentlichkeitsbeteiligungsverständnis im Verhältnis Verhältnis zur Verwaltung hat sich stark gewandelt. Ich glaube, es wäre heute nicht mehr so einfach, das zu erklären, warum das jetzt wieder zurückgeschraubt wird. In der Sache ist ein gutes Instrument, beschleunigt auch. Und deshalb würde ich das so belassen, wie es ist. Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Und dann kommt jetzt für Herr Wirth für die AfD, bitte.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Stellungnahmen der Sachverständigen bis jetzt. Stärkung der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung, das denke ich, da sind wir uns alle einig, das ist eine sinnvolle Angelegenheit. Mittlerweile hier in dem Verfahren sind doch offensichtlich Bedenken aufgetreten, wie das bewirkt werden kann. Wir haben zum einen die Stärkung natürlich dahingehend, dass solche Verfahren irgendwo schneller gehen sollten. Und wir haben aber auch einen Qualitätsgesichtspunkt. Vor diesem Hintergrund möchte ich dem Herrn Professor Klein und dem Herrn Dirks nochmals Gelegenheit geben, hier zur Stellung zu nehmen, was man hier an diesem Gesetzesentwurf oder meinetwegen auch bei diesem Verfahren verbessern kann. Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Jetzt gibt es zwei Fragen. Jeder hat 2 Minuten. Ich würde Sie bitten, Herr Klein, anzufangen mit 2 Minuten und dann Herrn Dirks noch 2 Minuten zu überlassen, wenn es möglich ist.
Das kann ich gerne versuchen. Vielen Dank für die Frage. Ich glaube, eins möchte ich vorwegstellen. Ich glaube nicht, dass dieser Gesetzesentwurf gerettet werden muss. Also ich glaube tatsächlich, und da bin ich ganz bei Herrn Professor Dr. Reit, dass es hier sich hier um einen Änderungsvorschlag handelt, der relativ wenig eigentlich von der bisherigen oder relativ wenig an der bisherigen Rechtslage ändert. Ich glaube trotzdem, dass es hier Verbesserungsbedarf gibt. Und zwar ist es tatsächlich so, dass hier neue Begrifflichkeiten eingeführt werden, die so einfach aus meiner Sicht nicht erforderlich sind und auch keinen Mehrwert bringen. Insbesondere zum Beispiel eben die Erweiterung der Inhalte, der Berichtspflicht auf Inhalte. Das ist tatsächlich ein Punkt, der so auch in der Praxis der VDI 7000 als solches gar nicht vorkommt. Auch da wird immer nur Bezug genommen eigentlich auf die Dokumentation des Prozesses der Entscheidungsfindung. Das heißt also tatsächlich auch im Dialog mit BürgerInnen ist es tatsächlich so, dass es eher darum geht, die Entscheidungsfindung in den Mittelpunkt zu stellen und gar nicht so sehr die eigentlichen Inhalte. Und ich glaube auch, dass eben Vorhabenträger ganz wichtig gerade eine derartige Filterfunktion übernehmen müssen. Es geht hier immer noch darum, gerade bei privaten Vorhabenträgern, darum, dass hier auch grundrechtlich geschützte Positionen geltend gemacht werden. Und vor dem Hintergrund glaube ich, dass hier tatsächlich wir machen eigentlich was das Absurdes, ein informelles Verfahren gesetzlich zu regeln. Ich glaube, da ist so ein bisschen Zurückhaltung einfach erforderlich. Und ich glaube, dass der bisherige Wortlaut in den meisten Punkten wirklich die Praxis ganz gut abdeckt.
Das war sehr schön. Jetzt bitte Herr Hauke. Herr Dirks, Entschuldigung.
Ja, vielen Dank für die Frage. Also ich bin kein Jurist und kann deswegen die Frage schwer beantworten, ob jetzt diese Gesetzesänderung dann später zu Verfahrensfehlern führen kann oder zu einem formellen Verwaltungsakt. Da ging die Meinung, wenn ich das richtig verstanden habe, unter den Sachverständigen auch etwas auseinander. Und die Unternehmen, mit denen ich gesprochen habe, haben aber diese Unsicherheit mir auch transportiert. Die haben also die Sorge, dass dieses informelle Verfahren, das sie bisher sehr agil, kreativ, wie auch immer, so offen wie möglich gestalten, zu einem formellen wird. Um nur vielleicht nochmal darauf einzugehen, der Unterschied informelles und formelles Verfahren. Beim formellen Verfahren ist ganz genau geregelt, wann etwas angekündigt werden muss, eine Öffentlichkeitsbeteiligung, wo und wie das auszulegen hat, im Amtsblatt zu veröffentlichen, angeschlagen oder auszulegen, für welche Zeiträume und so weiter. Und wenn Sie nur einen Fehler machen, und es gibt tatsächlich Gerichtsurteile, da wurde ein Tag zu spät angekündigt und dann war die Auslegung nicht lange genug und deswegen gab es einen Verfahrensfehler. Und wenn dann diese Belange da nicht ausreichend geprüft wurde, führte das zum Verfahrensfehler und das ganze Verfahren musste neu begonnen werden. Deswegen ist das eine große Sorge der Unternehmen, dass so eine Gesetzesänderung jetzt genau in so etwas mündet. Ich habe gelesen, im Vergleich zum Referentenentwurf wurde verbessert, dass man das extra klargestellt wurde, es soll nicht zu Verfahrensfehlern führen. Vielleicht könnte man das ja noch mal gesetzgeberisch dann auch im Gesetzestext festhalten, wenn das so ist. Ich als Laie kann die Sorgen der Unternehmen an der Stelle verstehen, die sich jetzt eben fragen, wie sie dieses informelle Verfahren rechtssicher abbilden sollen. Und damit natürlich auch, das ist der zweite Punkt, Rechtsunsicherheit erzeugen und das Verfahren weniger attraktiv machen. Mehr attraktiv wäre eben aus meiner Sicht, wenn man dann auch für das spätere Verfahren mehr Flexibilität zuließe, was eben derzeit häufig leider nicht so stattfindet.
Ja, vielen Dank. Und die nächste Frage stellt für die FDP-Fraktion Herr Kollege Konstantin Kuhle. Bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank an die Sachverständigen für die Stellungnahmen. In der Tat geht es ja paradoxerweise um die Formalisierung informellen Verwaltungshandelns. Und ich habe dazu zwei Fragen an Herrn Professor Klein. Die erste Frage schließt an die Ausführungen von Kollege Amthor, weil ich auch noch mal gerne etwas darüber nachdenken würde, was eigentlich der konkrete Mehrwert des vorliegenden Gesetzes ist. Jetzt haben wir schon herausgearbeitet, dass mit Blick auf die konkrete Beschleunigungsfunktion des neuen Wortlauts unterschiedliche Auffassungen vertreten werden. Also möglicherweise kann man das so und so sehen. Gibt es denn in anderen Bereichen einen konkreten Mehrwert einer Umformulierung, sozusagen wie der Wortlaut jetzt geplant ist, aber auch, es ist ja auch eine sozusagen Umgruppierung geplant. Also man hört immer wieder das Beispiel Transparenz. Es gehe darum, die Öffentlichkeitsbeteiligung bekannter zu machen. Ist das wirklich ein Problem? Wissen die Unternehmen nicht eigentlich, dass es das gibt? Könnte sich das auf die Qualität auswirken der Gesichtspunkte, die in der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung übermittelt werden? Könnte es sich auswirken auf das Maß an Einfluss auf den konkreten Antrag? Also insgesamt würde mich sozusagen der Mehrwert interessieren. Und die zweite Frage knüpft an die Ausführung von Herrn Dirks. Hinter dieser frühen Öffentlichkeitsbeteiligung steht ja die Theorie, wenn ich früher Bescheid sage, damit die betroffenen Kreise das schon mal wissen, dann beschweren die sich hinterher nicht so viel, weil dann kann man das schon mal berücksichtigen. Können Sie da etwas dazu sagen, inwiefern sich wissenschaftlich belegen lässt, dass das auch tatsächlich so ist? Denn es gibt die Befürchtung, haben wir gehört, dass eine stärkere Formalisierung dieses informellen Verwaltungshandelns zu einem Mehraufwand führt, woraus sich dann wiederum eine Verlängerung des Verfahrens ergibt. Das wäre ja das Gegenteil von dem, was wir wollen. Also die Frage ist, wissen wir, dass mehr Öffentlichkeitsbeteiligung zu schnellerem Bauen führt? Das ist sozusagen die Frage, weil das wollen wir.
Vielen Dank. Herr Klein, bitte. 4 Minuten, 2 Fragen.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich fange erstmal chronologisch mit der ersten Frage an, und zwar bezüglich des Mehrwerts der Neuregelung des Paragraphen 25a. Und tatsächlich ist es so, dass es aus meiner Sicht durchaus einen Mehrwert gibt, wenn der auch in der praktischen Bedeutung überschaubar wahrscheinlich ist. Und zwar sehe ich den Vorteil vor allen Dingen darin, dass hier eine neue, präsentere, auch sichtbarere Regelung der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgt. Und wichtig ist in dem Zusammenhang auch zu betrachten, dass Adressat der Norm eben nicht die Vorhabenträger sind, sondern die Behörde. Es handelt sich hier um eine Hinwirkungspflicht der Behörde. Und daraus ergeben sich auch für Vorteile für Vorhabenträger, weil ich auch eine Stärkung der Verpflichtung der Behörde darin sehe, dass Behörden eben effektiver Vorhabenträger in der operativen Umsetzung auch von Beteiligungsformaten unterstützen können. Und deswegen sehe ich hier eigentlich so ein bisschen den Ausdruck des Kooperationsprinzips auch, vorwiegend aber als Verpflichtete die Behörde, hier tatsächlich alle Bemühungen zu unternehmen, Vorhabenträger effektiv zu unterstützen, auch frühe Öffentlichkeitsformate, Beteiligungsformate durchzuführen. Und das ist, glaube ich, ein Aspekt, der durch diese Neuregelung in einem neuen Paragraphen durchaus besser, als es bisher der Fall war, zu Trage gekommen ist. Und auch in der systematischen Betrachtung bleibt eben der Sachzusammenhang zum Paragraphen 25, der sich eben auf diese Behördenpflichten im Verwaltungsverfahren bezieht, bestehen. Und deswegen glaube ich, dass es durchaus eine gelungene systematische Neuregelung ist. Ich glaube aber inhaltlich, dass tatsächlich der Mehrwert dann eigentlich beschränkt ist auf die Digitalisierung, dass es tatsächlich leichter wird, auch für die Behörde, die Erkenntnisse aus dem informellen Verfahren tatsächlich dann im formellen Verfahren auch verwerten zu können. Ich glaube, das ist wirklich der praktische Nutzen. Ob das wirklich zu einer effektiven Beschleunigung von vielen Verfahren führen wird in der Praxis, da wäre ich allerdings ein bisschen skeptischer. Und dann zu der zweiten Frage vielleicht noch kurz, wissenschaftliche Belege. Das ist natürlich immer schwierig, aber ich würde in das Bundesland Baden-Württemberg verweisen, wo es durch Verwaltungsvorschriften durchaus auch Untersuchungen gibt, dass sich die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung wirklich
positiv auswirkt auf derartige Planungsverfahren, wobei man da einschränkend ausführen muss, dass da tatsächlich eben alleine öffentliche Vorhabenträger Ziel dieser Verwaltungsvorschriften sind und deswegen die Übertragung auf die Regelung des Paragraphen 25a, die sich ja auf alle Vorhabenträger bezieht, aus meiner Sicht auch nur eingeschränkt möglich ist. Und deswegen würde ich auch einen Punkt gerne noch mal betonen, den Herr Dix erwähnt hat. Aus meiner Sicht ist es wirklich elementar wichtig, Vorhabenträger zu unterstützen, dabei Maßnahmen in der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen und wirklich einen Mehrwert auch sichtbar zu machen der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung. Und aus meiner Sicht kann sich dadurch oder wirklich eine effektive Beschleunigung könnte sich dann anknüpfen, wenn man im formellen Verfahren tatsächlich die Vorhabenträger, die gute frühe Öffentlichkeitsbeteiligung durchführen, zu belohnen. Dadurch, dass beispielsweise auch Auslegefristen, die aktuell, meine ich, in emissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren immer einen Monat betragen, zumindest regelmäßig, möglicherweise zu verkürzen, dann hätte man wirklich einen Anreiz auch für Vorhabenträger, diese Verfahren auch wirklich ohne eine Rechtspflicht dazu, die aktuell und auch zukünftig hoffentlich aus meiner Sicht nicht gewünscht ist, die dazu zu bringen, diese Formate dann auch wirklich umzusetzen.
Herzlichen Dank. Ich sehe für die Gruppe Die Linken und BSW, dass hier keiner anwesend ist, sodass wir mit der zweiten Runde fortfahren können. Für die erste Runde bedanke ich mich noch mal ganz herzlich. Ich finde, das ist sehr gut gelaufen. Und so in der zweiten Runde die Kollegen für die SPD-Fraktion, Dunja Kreiser, bitte.
Danke, Frau Vorsitzende. Und ich möchte mich auch insbesondere noch mal bei Ihnen, Herrn Klein, wirklich auch bedanken, dass Sie gesagt haben, hier gibt es auch nichts zu retten. Da möchte ich auch noch mal drauf plädieren, weil wir haben jetzt aus vielen Beiträgen erfahren, dass der 25a letztendlich sehr gut ist, auch was die Akzeptanz anbelangt, die Transparenz sowieso. Und ich fand eben auch gerade noch mal Ihren Beitrag zum Kooperationsprozess, also auch noch mehr sehr wertschätzend und vor allen Dingen auch gut für die Debatte. Meine Frage richtet sich aber jetzt im zweiten Durchgang aber wieder an Professor Dr. Reit. Unter den Ausführungen, die wir gerade hatten, möchte ich doch noch mal fragen, was letztendlich noch mal aus rechtlicher Sicht in dieser strukturellen Änderung, sage ich mal, noch mal an Mehrwert zu erwarten ist in dieser früheren Öffentlichkeitsbeteiligung und ob es wirklich dann dazu führt, dass wir mehr Rechtssicherheit in den Prozessen erwarten. Und diese Planungsbeschleunigung sind wir ja eben schon sehr weit drauf eingegangen. Baden-Württemberg ist es wohl bestätigt, dass das wirklich auch dazu führt. Vielleicht können Sie noch mal auf diesen rechtlichen Faktor noch mal intensiver eingehen. Dankeschön.
Bitte schön. Zwei Minuten.
Zwei Minuten.
Ja. Also was den Mehrwert angeht, die Herausstellung der frühen Beteiligung in einer gesonderten Regelung halte ich für sich genommen für ein Wert an sich. Dass er nicht sehr viel weitergehen kann, liegt eben am informellen Charakter des Ganzen. Und natürlich kann ein Vorhabenträger Öffentlichkeit beteiligen vor Antragstellung, ohne dass es dafür eine Regelung gibt. Das haben wir bei ganz vielen Dingen. Wir haben auch Regelungsstellen bei baulichen Verträgen. Dafür brauche ich auch keine Gesetze. Also deswegen ist das einfach eher etwas, was auf die Möglichkeiten hinwirkt. Den Beschleunigungscharakter sehe ich vor allem im Folgenden, nämlich darin, dass sich vor allem der Vorhabenträger vorher in der Öffentlichkeit darüber informieren kann, wo gibt es bestimmte Probleme. Eigentumsbetroffenheiten, bauliche Betroffenheiten, bestimmte anderweitige Planungen, Existenzbetroffenheiten, all diese Dinge, die man frühzeitig kennt, in seine Planung einspeisen kann und dann seinen Antrag parzellenscharf darauf auch ausrichten kann. Und das nach einem Schritt, der eher informell ausgeprägt ist. Wenn ich diese Informationen erst im Rahmen der eigentlichen Beteiligung, im Rahmen des Antragsverfahrens habe, muss ich umplanen und das führt im ungünstigsten Fall dazu, dass ich noch mal komplett neu auslegen muss. Das macht das Verfahren eben deutlich länger, weil die förmliche Neuauslegung sehr viel aufwendiger ist als der Schritt von der frühen Beteiligung zur eigentlichen Beteiligung. Das ist aus meiner Sicht der entscheidende Mehrwert. Was ich nicht glaube, was geht, ist, dass man die förmliche Beteiligung damit verkürzen kann oder Ähnliches. Dagegen spricht schon die UVP-Richtlinie, die das nicht möglich macht. Denn die UVP-Richtlinie setzt eine vorhabenbezogene Beteiligung voraus. Die frühe Beteiligung liegt eben noch darin, dass ich verschiedene Alternativen habe. Ich habe verschiedene Trassenvarianten und Ähnliches. Dazu kann ich die Leute anhören. Aber es ist nicht die Beteiligung im Sinne der UVP-Richtlinie. Und deswegen wird das aus meiner Sicht an dieser Stelle mit Form von Verkürzungen und Ähnlichem nicht gehen. Man kann darüber nachdenken, ob man die Informationen abgleicht. Aber das macht manchmal mehr Aufwand, als dass es was bringt. Denn besser ist es für die Genehmigungsbehörde, dass sie sich mit dem neuen Antrag und den Ausführungen auseinandersetzt, als ob sie abgleicht mit dem, was vorher mal da war, was eigentlich schon Schnee von gestern ist.
Herzlichen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion, Herr Kollege Philipp Amthor, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich will insgesamt sagen, die rechtliche Diskussion fand ich bisher schon ganz ertragreich. Ich glaube, es geht auch nicht zwingend in der Kategorie retten oder nicht retten. Also es droht jetzt kein Schaden für die Bundesrepublik Deutschland durch das Gesetz. Die Frage ist aber, dass vielleicht Gesetze nicht mit dem Kriterium zu messen sind, ob sie Deutschland schaden, sondern ob sie wirklich helfen. Und deswegen würde ich gerne die beiden Praktiker noch mal fragen, von der DIHK und von 50 Hertz, mit einer Frage an Sie beide. Nämlich, wenn wir jetzt mal sagen, okay, das ist alles so und das hat dann eh nur verfahrensleitende Wirkung, dann können wir uns ja die Frage stellen, Sie sprachen beide davon, man würde sich wünschen, aus Sicht der Vorhabenträger, mehr Anreizsysteme oder mehr Flexibilität. Also bei der DIHK ist Anreizsysteme, Sie sprachen von Flexibilität. Könnten Sie uns da noch mal praktische Beispiele geben? Was würden Sie sich sozusagen wünschen, wenn wir jetzt sagen, es geht nicht nur um Schaden verhindern, sondern darum, was Gutes zu tun? Was könnte man in dem System aufnehmen? Also wie könnte man es schaffen, dass diese frühe Öffentlichkeitsbeteiligung dann wirklich auch eine Beschleunigungswirkung auslöst? Dass man also wirklich sagt, okay, da sagen auch die Vorhabenträger, das ist jetzt ein echter Gewinn, wenn Sie da vielleicht mal Beispiele bringen könnten für Anreize bzw. Flexibilität, wie Sie sich das wünschen würden. Herr Dirks und Frau Haufe, da wäre ich dankbar.
Vielen Dank. Und ich würde jetzt diesmal mit Ihnen, liebe Frau Haufe, anfangen. Bitte.
Sehr gerne. Vielen Dank. Ja, aus dem Blickwinkel Flexibilität betrachtet, bedeutet für uns die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung konkret. Wir haben ja immer wieder über Projekte gesprochen und wo wird es schneller oder wo nicht. Und wir sehen die Geschwindigkeit darin, dass wir eben im Vorfeld sehr gute Informationen bekommen durch die Öffentlichkeitsbeteiligung, wo eben landschaftliche Engpässe sind oder Gegebenheiten vor Ort, die wir gar nicht kennen könnten, wenn wir ein Vorhaben starten. Das bedeutet aber, das ist es einerseits und andererseits ist es auch, dass an manchen Orten eben spezifisch Widerstände entstehen, die eben begründet sind aus den örtlichen Gegebenheiten, vielleicht einer großen Betroffenheit, weil eine Konverterstation beispielsweise da gebaut wird und Hektar Land weg sind für den Landwirt, der dieses Land bewirtschaftet. Und genau aus dem Grund plädieren wir auch für eine Flexibilität in der Beteiligung, also in der informellen Öffentlichkeitsbeteiligung, weil ich dann projektscharf feststellen kann, wie viel Widerstände oder konkrete problematische Situationen treten auf im Rahmen eines Projektes. Und dann brauche ich dafür auch Informationsformate, die ich idealerweise, so tun wir es auch heute schon, mit den beteiligten Stakeholdern abstimme, nämlich mit den Gemeinden, mit den betroffenen Bürgern. Und dann entscheide ich, brauche ich einen größeren Infomarkt, ja, wo wir rausgehen, ich sage mal, eine Turnhalle mieten und dann wirklich auch schaffen, mit hunderten Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen. Und das tun konkret die Fachleute, die dann auch ins Gespräch gehen. Oder kann ich einfach mal mit einem Dialogmobil vor Ort fahren, wo ich auch viele Informationen abgreifen kann, Bürger beteiligen kann. Das ist aber auch nicht bei jedem Projekt erforderlich. Und genau da, wo ich dieses nicht brauche, weil ich diese Informationen gar nicht erhalte in meinen Erstkontakten, möchte ich mir auch diese Schritte sparen, weil das dann eben konkret die Projekte beschleunigt, das einzusparen. Oder Projekte eben gerade beschleunigt, ich gehe in diese Gespräche, die notwendig sind und mache das in Projektphasen, wo ich diese Zeit auch habe. Ja, vielen Dank.
Herzlichen Dank. Und jetzt Herr Dirks, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Also, dass man im nachträglichen Verfahren nichts erleichtern könnte, wenn man im vorherigen, im informellen Anhörungsverfahren, nicht Anhörungsverfahren, sondern Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren gewählt hat. Das stimmt so aus meiner Sicht nicht. Die UVP-Richtlinie, die gibt den Mitgliedstaaten explizit die Möglichkeit, das Beteiligungsverfahren frei zu gestalten. Wir wählen halt in Deutschland eine sehr formelle Form. Und wir könnten Wir haben einige Gesetzesänderungen zuletzt gehabt im Rahmen des Beschleunigungspaktes, zum Beispiel die Änderung des Bundesemissionsschutzgesetzes. Da ist für Wasserstoffelektrolyse und für Windenergieanlagen der Erörterungstermin fakultativ gestellt worden. Für alle anderen Vorhaben weiterhin steht das im Ermessen der Behörde, von diesem Erörterungstermin absehen zu können. Das könnte man beispielsweise explizit zulassen, wenn der Antragsteller das will. Das muss ich extra dazu sagen. Frau Haufer hat das gerade ausgeführt. Viele Vorhabenträger wollen explizit auch diese formelle Erörterung, weil eben da dann ja überhaupt zum ersten Mal die Genehmigungsbehörde in Erscheinung tritt. Das wäre eine Möglichkeit, aber es gibt ja noch viele andere. Eben Herr Klein hat das gerade mit der Verkürzung gesagt, das wäre auch möglich. Und da ist Deutschland relativ frei. Ich glaube, es steht in der UVP-Richtlinie angemessen. Da kann man sich länger drüber streiten. Aber wenn eben die Behörde beispielsweise aufgrund eines vorherigen informellen Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahrens zu der Einschätzung kommt, dass diese Belange alle bereits erörtert wurden, dann muss ich aus meiner Sicht kein, also nach jetzigem Gesetz ja, recht ja, aber mit diesem Gesetz könnte man jetzt diese Pflicht, das dann trotzdem wieder erörtern zu müssen, obwohl es alles schon tausendmal diskutiert wurde, nicht nochmal durchführen. Das wären die Möglichkeiten, die mir jetzt nur auf Anhieb einfallen. Es gibt sicherlich zahlreiche weitere. Wir haben aber eben zurzeit einfach die Situation, dass das eben nur für einzelne Anlagenarten beschleunigt wird. Das könnte man aus meiner Sicht für alle einführen.
Herzlichen Dank. Jetzt kommt für Fraktionen Bündnis 90 Die Grünen der Kollege Lukas Brenner, bitte.
Vielen Dank. Meine erste Frage geht an Sie, Frau Haufe, weil ich nicht sicher bin, ob ich Ihre Ausführungen richtig verstanden habe. Sie haben über Flexibilität ausgeführt. Nach meinem Verständnis haben Sie aber ja durch das Verfahren hier genau diese Flexibilität, dass Vorhabenträger eben selber entscheiden können, was wollen sie machen. Und wir haben uns, oder vor allem die Bundesregierung hat sich erstmal dafür entschieden, mit dem neuen 25a nochmal einfach ein positives Signal zu senden. Also ich meine, ein eigener 25a ist einfach auch eine gesetzgeberische Intention, ein Zeichen. Wir finden das wichtig, wir finden das ein gutes Verfahren, was sich etabliert hat. Klar, wir ändern auch, dass der Inhalt dazu muss. Wir schreiben die Digitalisierung rein. Aber könnten Sie noch einmal ausführen, ob Sie das Gefühl haben, dass hier irgendwo Flexibilität verloren geht? Das ist die eine Frage. Und meine zweite Frage geht an Sie, Herr Dr. Cicula. Jetzt so, wenn wir uns die Debatte angucken, wir haben viel gehört, wir haben viel über Beschleunigungseffekte auch gestritten in dieser Anhörung. Ich habe viele Planungsbüros, viele großen Vorhabenträger in den letzten 3 Jahren getroffen und eigentlich überall gehört, dass der Vorteil der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung ist, dass ich a. weiß, was kommt und b. so ein bisschen die aussortieren kann, die einfach Ängste haben. Also geht der Lkw-Verkehr bei mir durch den Vorgarten, ja oder nein? Leute, die in späteren Verfahren mit Klagen oder Ähnlichem kommen, aber eigentlich gar nicht betroffen sind, dass ich die aussortieren kann, indem ich früh mal erkläre, was ich eigentlich machen will. Das ist aber natürlich eine subjektive Wahrnehmung, die mir Vorhabenträger und Planungsbüros geschildert haben. Deswegen können Sie noch einmal in 2 Minuten sagen, was der wissenschaftliche Mehrwert dieser frühen Öffentlichkeitsbeteiligung ist.
Vielen Dank. Als erstes gebe ich das Wort Frau Haufe für Ihre Antwort. Bitte.
Ja, vielen Dank. Also grundsätzlich hatte ich ja auch in meiner Stellungnahme schon gesagt, begrüßen wir die Stärkung der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung und vor allem der informellen. Uns ist tatsächlich wichtig, dass eben genau diese Flexibilität, die wir bis heute auch hatten, dass uns die erhalten bleibt, so wie ich es geschildert habe, und dass die Regelung sie jetzt nicht verengt, weil da kamen ja einige Bedenken auch der juristischen Seite. Also was nicht passieren darf, ist, dass die Genehmigungsbehörden dann beginnen, uns Auflagen zu erteilen, wie eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung zu erfolgen hat und möglichst noch in welcher Form. Dann würden wir tatsächlich das Gegenteil erreichen. Und das wollte ich noch mal unterstreichen an dieser Stelle. Danke.
Vielen Dank. Herr Zirkula, bitte.
Ja, noch mal kurz vielleicht auf Ihre Frage, ob es einen Mehrwert hat letztlich. Ja, das hat sie. Man sieht das eben ganz stark an der Regelung, die es bisher gab, 25.3. Die Effekte, die täuschen Sie nicht. Und ich sage auch so, dass die Projektträger, Vorhabenträger, die modern aufgestellt sind, heute Beteiligung mitdenken. Das gehört einfach standardmäßig dazu. Und man muss ein bisschen unterscheiden. Am Anfang hat die Norm sicherlich auch darunter gelitten, dass diese Verknüpfung zwischen informell und formell noch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, unbekannt war juristisch. Ja, das heißt, auch jetzt, wir merken das, man hat direkt Angst, dass es formell werden könnte. Das hören wir auf der Seite, das sehe ich in der Norm nicht im Ansatz. Ja, die verändert, wie gesagt, jetzt nichts wesentlich. Da geht es um Kleinigkeiten und Begriffsbestimmungen. Das wird aber im Kern so bleiben, wie es bisher auch ist. Ich glaube, was man manchmal vergisst, ist, dass Beteiligung natürlich auch nach einer gewissen Qualität auch ablaufen muss. Also es gab natürlich auch Fälle bei Vorhabenträgern, wo man vielleicht auch mit wenig Ressourcen rangeht, gegangen ist, um genau diese Frühöffentlichkeitsbeteiligung zumindest nach außen hin durchzuführen, das aber schlecht gemacht wurde. Und das führt natürlich dann genauso zu Frustration. Aber im Kern ist es ganz richtig, wie Sie es gesagt haben. Es geht darum zu schauen, ich kann, bevor ich überhaupt anfange, meine konkrete Planung zu machen, eine Beteiligung durchführen. Das heißt, die Menschen fühlen sich mitgenommen, denn das Frustrierendste, was passieren kann im Bereich der Öffentlichkeitsbeteiligung, ist, dass sie einen Plan haben, der dann auf einmal steht und sie haben keinerlei Möglichkeiten mehr, darauf zu reagieren. Ja, das sorgt für unheimliche Frustration, das sorgt dann auch für Widerstände, die dann sich potenzieren und eben die Verfahren ganz massiv dann auch verlangsamen. Ja, und ich glaube, hier hat die Öffentlichkeitsbeteiligung jetzt auch mit seit 2013 im Gesetz viel getan, hat das Bewusstsein eben geschärft bei Vorhabenträgern, dass das heute pflichtmäßig dazugehört, dass es professionell gemacht wird und dadurch natürlich auch eine große Beschleunigung eben dann auch erzielt wurde. Vielen Dank.
Vielen Dank. Und die nächste Frage kommt von Christian Wirth für die AfD. Keine Fragen. Dann gehen wir weiter zu FDP und das ist der Kollege Konstantin Kuhle, bitte.
Ja, vielen Dank. Herr Professor Klein hatte in seiner schriftlichen Vorstellung und auch hier vorgeschlagen, sich in der Neufassung zu beschränken auf eine Übermittlung des Ergebnisses der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung und nicht der Inhalte. Daraufhin hatte Herr Dr. Sekulow vorgeschlagen, dass man das ja auch beschränken könnte auf wesentliche Inhalte. Jetzt wäre mal meine Frage an Herrn Sekulow und Herrn Professor Klein. Was ist denn ein wesentlicher Inhalt und was ist ein unwesentlicher Inhalt der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung? Nur damit wir mal so ungefähr wissen, was das bedeuten würde.
Vielen Dank. Dann fangen wir wieder mit Ihnen an, Herr Zirkola. Bitte.
Also das war letztlich eine Überlegung. Wesentlichkeit ist ein Begriff, der ist juristisch zumindest bekannt. Wir haben den, ich habe es in meiner Stellungnahme gesagt, auch an anderer Stelle im VWVFG, auch wenn er da sicherlich eine andere Richtung hat. Im Kern geht es darum, die entscheidenden Verfahrensschritte noch mal darzulegen. Das ist natürlich nicht ganz einfach. Ich sehe das Argument, dass bei dem Inhalt die Gefahr besteht, dass es zu einer Überfrachtung führt. Also das heißt tatsächlich, die Öffentlichkeit, der das ja auch zugeht und der Behörde dann erstmal alles kriegt. Ich vermute auch ganz stark, dass dieses maschinenlesbare Format daherkommt. Also wenn man, es gibt ein sehr schillerndes Beispiel, das man vielleicht kennt im Standortauswahlverfahren, gibt es eben diese Teilkonferenzen der Fachgruppen und da gibt es ohne Ende Excel-Tabellen, wo was wie gesagt wurde. Ja. Also damit hätte ich natürlich auch Schwierigkeiten, das in irgendeiner Form zu filtern. Ich glaube, beim wesentlichen Inhalten geht es darum, dass man das tatsächlich in einer gewissen Hinsicht aufbereitet hat, was der Vorhabenträger, wie gesagt, ohnehin tun wird oder zumindest die Dienstleister, die das machen, dass man beispielsweise von Bürgerdialogen, Bürgerforen, wie auch immer, dass man hier das Wesentliche rausnimmt. Wichtig ist zu erkennen, wo Konflikte bestehen können. Also es geht ja um die Optimierung des Amtsermittlungsgrundsatzes. Ich habe diese Wesentlichkeit vor allen Dingen darauf bezogen, dass wir von der Verfahrensökonomie her denken. Das heißt eben hier schauen, dass die Behörde in die Lage versetzt wird, schnell und direkt zu erkennen, wo bei der Antragstellung eigentlich schon Konflikte bestehen. Und ich denke, wenn man das als Kriterium nimmt, dann wäre so eine Wesentlichkeit möglich. Ich gebe zu, dass es juristisch natürlich unbestimmt bleibt. Aber wenn man denn schon den Inhalt einschränken möchte, dann wäre das mein Vorschlag dabei.
Und jetzt Herr Dr. Klein, bitte.
Ja, also ich würde dazu erst mal sagen, dass mir wesentliche Inhalte auch besser gefallen würde als bloß Inhalte, weil ich glaube, da würde die Intention des Gesetzgebers durchaus klar werden, dass eben nicht alle Inhalte gemeint sind, was, glaube ich, für die Praxis schon vorteilhaft wäre. Ich glaube aber trotzdem, dass eben diese Differenzierung wesentliche Inhalte, Inhalte kaum möglich sein wird. Und deswegen würde ich eher dazu plädieren, Inhalte tatsächlich einfach zu streichen. Denn auch in der Praxis wird man die abschließenden Ergebnisse kaum festhalten können, ohne nicht auch die Inhalte der Öffentlichkeitsbeteiligung wiederzugeben. Und ich würde auch zu bedenken geben, dass durch § 25a Absatz 2 die wesentlichen Inhalte durch das Gesetz im Grunde ja auch vorgegeben sind. Klar, das sind nicht die konkreten Inhalte, aber ich glaube, wenn man tatsächlich dann eben eine fachgerechte Dialogspraxis hat, dann wird es automatisch sein, dass auch die Inhalte kommuniziert werden, auch ganz unabhängig davon, was die gesetzliche Verpflichtung enthält. Und deswegen würde ich in dem Sinne auch vorschlagen, sich an § 2 des Umweltverwaltungsgesetzes in Baden-Württemberg zu orientieren. Auch da sind lediglich Ergebnisse weiterzuleiten. Und aus meiner Sicht gibt es auch bei der Einschränkung wesentlicher Ergebnisse keinen wirklichen Mehrwert, sodass die ursprüngliche gesetzliche Formulierung schon für mich sehr überzeugend ist.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind auch am Ende der zweiten Runde. Da wir aber noch gut in der Zeit sind, gebe ich Ihnen noch mal die Gelegenheit, falls da noch etwas offen geblieben sein sollte und Sie haben noch etwas, was Sie heute an unsere Sachverständigen noch fragen wollen, hätten Sie noch kurz die Möglichkeit, ansonsten Herr Amthor, bitte noch eine Frage.
Genau, genau. Auch nur noch mal kurz, um den einen Punkt jedenfalls zusammenzufassen oder noch mal zu prüfen, den die Vorhabenträger ja auch angesprochen haben. Bei der Frage, kann sozusagen die Neuregelung tatsächlich verstanden werden als doch irgendwie geartete Verpflichtung, deren Nichtberücksichtigung sich im weiteren Planungsverfahren negativ auswirkt? Das ist ja jetzt die Sorge. Da haben wir jetzt gehört, ist von der Regierung so nicht intendiert und von den Koalitionsfraktionen auch nicht. Das ist ja schon mal gut. Das heißt, wenn einer der Kollegen hier in einem rechtsanwaltlichen Verfahren irgendeinen Vorhabenträger vertritt, kann man ja sagen, schaut in die kluge Anhörung des Innenausschusses, da ist das nochmal klargestellt worden. So, das ist immer eine Möglichkeit. Man könnte es den Bürgern ja aber noch leichter machen, indem man das vielleicht in der Formulierung klarer macht oder in der Frage, das würde ich an Herrn Siegmüller einfach nochmal richten, um dieses Ergebnis klar zu haben, dass jetzt hier wirklich keine Verpflichtung entsteht, sondern wir hier in einem rein fakultativen Verfahren sind. Was wäre jetzt die Empfehlung? Haken dran und sagen, nette Anhörung, oder sollten wir noch mal eine Entschließung machen, sollten wir noch mal einen Änderungsantrag machen? Was wäre da der Vorschlag sozusagen, damit wir auch als Service-Opposition hier noch mal in Koalitionsfraktionen ein bisschen hilfreich zur Seite stehen können?
Gibt es noch weitere Fragen aus dem Kolleginnenraum? Ist nicht der, ach so, Frau Kreiser, Entschuldigung, bitte.
Naja, also wenn der Herr Amthor jetzt noch mal auf diese, sage ich mal, dezenten Hinweis noch mal kommt, vielleicht noch mal einen Änderungsantrag zu machen. Ich glaube, Herr Professor Klein hat eigentlich gesagt, dass der Entwurf alles da zeigt, was möglich ist und es sehr auch dezidiert auch vorträgt. Also dann könnten Sie vielleicht auch noch mal kurz das noch mal ergänzen. Danke.
So, jetzt hatte jeder die Gelegenheit. Dann gebe ich Ihnen, Herr Zekola, als erstes. Ach, Herr Siegmüller, habe ich falsch aufgeschrieben. Herr Siegmüller, Entschuldigung, bitte.
Ja, vielen Dank. In der Tat, wenn ein Gesetz geändert wird, dann fragt sich der Revisionsrichter ja, wenn er das später mal anschaut, irgendwie immer, warum hat der Gesetzgeber das gemacht? Und wenn er alles hätte so lassen wollen, wie es war, dann hätte er ja nichts geändert. Also, weil er was geändert hat, muss ja auch irgendwie mehr an Rechtsfolge draus werden. Das ist sozusagen der Einstieg in so eine Prüfung dann immer. Und dann guckt man sich natürlich den Wortlaut an und stellt fest, aha, okay, also aus diesem 25 Absatz 3 ist jetzt der 25a geworden. Die Stellungsverschiebung muss irgendwas bedeuten. Und wir haben ja heute auch gehört, sozusagen der Appellcharakter zu meiner Linken ist ja betont worden. Das ist ja auch okay, ich will gar nicht irgendwie schlecht reden oder so. Aber sozusagen, dass wir hier auch ein bisschen einen Dissens in den Gesetzeszwecken haben oder eine Mehrzweckigkeit, das ist, glaube ich, in der Anhörung schon deutlich geworden. Einmal der Appellcharakter, da heißt es eben, das ist eine gewollte Anhörung auch, ja, oder ein gewolltes Verfahren, ein gewollter Dialog. Und wenn der Gesetzgeber was will, dann hat es ja vielleicht auch irgendwie Rechtsfolgen am Ende des Tages. Ja, das wäre sozusagen das, worüber der Revisionsrichter vielleicht auch noch nachdenken würde am Ende. Und dann guckt er natürlich in die Gesetzesmaterialien, da steht das Gegenteil drin. Dann wird die Sache etwas unklar und unscharf und dann fängt man an, so ein bisschen, ich sage jetzt mal salopp, rumzueiern und zu überlegen, hat es jetzt Rechtsfolgen oder hat es keine. Wenn man sozusagen jetzt tatsächlich klar machen wollte, das hat tatsächlich keine Auswirkungen auf das nachgelagerte Genehmigungsverfahren und die Rechtmäßigkeitsanforderungen daran, dann kann man das natürlich entweder klar ins Gesetz schreiben Oder die zweite Variante wäre tatsächlich aus dem Soll ein Kann machen. Also auch wenn Ihnen das jetzt nicht gefällt, weil dann ist dann doch noch mal ganz klar, wir haben eben keine Intention in eine bestimmte Richtung. Ne? Weil wir haben ja in der klassischen verwaltungsrechtlichen Dogmatik haben wir immer das Kann. Da hat die Behörde im Wesentlichen eine, nach Sachgesichtspunkten letztlich die Bereitschaft oder die Fähigkeit zu entscheiden, frei zu entscheiden. Wohingegen beim Soll, da habe ich ja so einen Weg, der ist intendiert. Und wenn ich dann den anderen Weg gehe, muss ich immer groß begründen. Und wenn ich das nicht ordnungsgemäß mache, dann habe ich am Ende irgendeinen Verfahrensfehler möglicherweise oder einen irgendwie gearteten Rechtsfehler, der dann vielleicht irgendwelche Folgen hat am Fuß letztlich. Deswegen also entweder ersetzen das Soll durch ein Kann oder zweite Variante tatsächlich das ausdrücklich reinschreiben auf eine Verletzung dieser Vorschrift kann eine Rechtswidrigkeit der nachfolgenden Genehmigungsentscheidung nicht gestützt werden oder sowas. Dann wäre es super sonnenklar und dann kann ich auch mit dem Soll viel besser leben. Dankeschön.
Herzlichen Dank. Und jetzt noch Sie, Herr Dr. Klein, bitte.
Ja, gerne. Also ich glaube, dass man den auch Befürchtungen von Herrn Amthor möglicherweise dadurch nachkommen könnte, dass man einfach das Wort möglichst wieder aufnimmt in § 25a Absatz 1. Ich glaube, dadurch würde einfach die Intention des Gesetzgebers, auch der Entwurfsbegründung, besser zum Ausdruck kommen, weil da tatsächlich dann eben auch dieser unverbindliche Charakter wirklich in einem Wort, das ja ohnehin schon in dem alten Gesetzeswortlaut drin war, sich widerspiegelt. Und ich glaube auch, dass durch das Auffügen dieses Wortes keinerlei Schaden entstehen würde an der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung. Und deswegen würde ich dafür plädieren, nahe am aktuellen Wortlaut zu bleiben, das Wort möglichst aufzunehmen, Inhalte zu streichen und als letztes auch hinsichtlich des Zeitpunkts der Mitteilungspflicht eben das nicht unverzüglich machen zu müssen, sondern bei der bisherigen Formulierung zu bleiben, nämlich Vorantragstellung im Übrigen unverzüglich. Ich weiß, es ist nah dran von der Formulierung, aber es ist effektiv tatsächlich ein Unterschied, ja, weil tatsächlich eben diese Unverzüglichkeit in der Praxis auch nicht wirklich aus meiner Sicht festgestellt werden kann. Und deswegen finde ich den Wortlaut des bisherigen Gesetzes in der Hinsicht auch überzeugender als jetzt des Gesetzesentwurfs. Aber mit diesen drei kleinen Änderungen bin ich sehr zufrieden mit dem Gesetzesentwurf, der vom Grundsatz her mich überzeugt.
So, meine sehr geehrten Damen und Herren, jetzt sind wir wirklich am Ende der öffentlichen Anhörung. Ich möchte Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, für Ihre Fragen ganz herzlich danken. Ganz herzlich danken möchte ich unseren Sachverständigen für Ihre Zeit und dass Sie uns auch mit Ihren Antworten zur Verfügung gestanden haben. Ihnen möchte ich ganz herzlich danken, dass Sie für die Bundesregierung da waren, für das Bundesministerium für Inneres und natürlich auch an das Sekretariat, die im Vorfeld und im Nachhinein, glaube ich, eine ganze Menge Arbeit hat, das alles vorzubereiten. Und jetzt wünsche ich Ihnen allen einen schönen Tag, eine schöne Woche. Die Sitzung ist geschlossen.